Herzlich willkommen heute mit echter Ansage bei Onkel Oskar dieses Mal.
Onkel und Tante Oskar.
Onkel und Tante Oskar teilen ordentlich aus heute. Oder auch nicht, vielleicht teilen wir auch gar keine Preise aus. Nee, wir teilen keine Preise aus.
Wir teilen Kritik aus und ich glaube, dieses Jahr teilen wir mehr aus als letztes Jahr. deinen Kritiken her.
Nach echt anstrengenden Wochen, weil wir uns ja schon neben Uni, Leben, Arbeit
und den normalen Blogartikeln
echt ins Zeug gelegt haben und teilweise im 3-bis-4-Tages-Akkord Reviews und Kritiken rausgehauen haben, wie ihr es auch immer nennen wollt. Sind wir jetzt endlich an dem Punkt angekommen, die Oscars sind noch eine knappe Woche weg, ziemlich genau.
Bei der Aufnahme,
bis der Podcast online ist, habt ihr noch so 3-4 Tage, um euch drauf einzustimmen. Und Anni, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, fangen wir an mit Kategorie Bester Film.
Ja, bester Film. Es ist durchwachsen dieses Jahr. Also wir hatten ja schon mal einen Halbzeit-Podcast für euch gemacht. Und da hattet ihr ja schon so ein bisschen vielleicht einen Eindruck gewinnen können. Wir waren bisher nicht so begeistert. Hör hatte sich so ein bisschen als unser kleiner Favorit damals herauskristallisiert. Ich muss sagen, es ist also von den Filmen, die ich gesehen habe, immer noch so, dass ich jetzt, also es waren ein paar gute dabei, aber es war nichts dabei, was mich so richtig umgehauen hat. Und Her ist, glaube ich, vom Gesamteindruck immer noch mein Favorit, mein persönlicher, wobei ich...
Also was dir am besten gefallen
hat. Was mir am besten gefallen hat, also als Gesamtkunstwerk, sage ich mal, Gravity hat mich positiv überrascht. Ich glaube nicht, dass er was kriegt, weil einfach die Konkurrenz an Dramen mit mehr...
Fassbarkeit.
Die einfach mehr Themen abhandelt. Ich meine, Gravity ist an sich ein sehr simpler Film, der eine sehr konzentrierte Geschichte erzählt und es gibt halt einfach zwei, drei andere Charakterstudien in dem Ensemble, das nominiert ist und die erzählen halt noch mehr als nur den Charakter oder versuchen es zum Teil und deswegen glaube ich, geht Gravity ein bisschen unter. Der wird bestimmt in den technischen Dingen was erholen, aber
ja, so Kameraarbeit.
Aber Gravity war, finde ich, ein Film, wo ich gedacht hätte, so wow, also ich bin da ja wirklich echt richtig negativ reingegangen, weil ich gar keinen Bock drauf hatte und war dann positiv überrascht. Aber ja, ich würde mal sagen, ich habe Philomena, die Kritik habt ihr ja schon gelesen, wenn das rauskommt, der Podcast. Und das war auch so ein Film, in der Kritik habe ich ja auch wenig zu Schnitt oder Kamera gesagt, was auch einfach daran liegt, dass es ein Film ist, der lebt sehr von seinen Charakteren, aber es ist halt kein Film, der für mich herausgestochen ist. Also es war auch ein solides Drama, aber ja... Wo ich krasse Parallelen sehe, ist zwischen Dallas Buyers Club und Philomena, weil das beides Filme sind, die sich sehr auf ihre Charaktere konzentrieren, aber gleichzeitig viel politisches Potenzial verschenken, aufgrund der wahren Geschichte. Und das ist eigentlich auch, denke ich, so ein Thema, was Stephen Fry bei den BAFTA Awards nicht nur ohne Grund, also der hat es auch in seiner Rede ein paar Mal betont, dass es viele wahre Geschichten dieses Jahr gibt, wo Max und ich uns, glaube ich, einig sind, dass es eigentlich schlecht für die Filme ist, in der Regel. Also es gibt Ausnahmen, aber das sind dann auch meistens die, die sehr frei entscheiden. Und auch wenn Philomena zum Beispiel sich doch Mühe gibt, indem zum Beispiel einfach Szenen gibt mit dem Journalisten, wo frei entschieden wurde und ihm Dialoge in den Mund gelegt wurden, die er wahrscheinlich in der Situation gedacht hat, aber nicht so gesagt hat, weil bestimmte Figuren schon tot waren oder weil es sich halt einfach anders ergeben hat damals. Das Philomena, so ein Film, wo ich ähnlich wie bei Dallas Buyers Club rausgehe und denke so, ja, aber jetzt müsst ihr doch was tun gegen all das Unrecht dieser Welt. Und du sitzt so da und denkst so, die Welt ist schlecht. Und finde ich ein bisschen schade. Und wie gesagt, da verschenken eigentlich beide Filme viel.
Ja, in die gleiche Sparte fallen ja auf jeden Fall 12 Years a Slave und Wolf of Wall Street. Die beide auch eine Geschichte, die wir jetzt zum x-ten Mal erzählt bekommen, so die Machtfantasien und das Geld regiert an der Wall Street und Achtung, Spoiler Alert, Sklaverei ist schlecht. Und das sind leider die einzigen Sachen, die wirklich aktiv beim Zuschauer ankommen, weil wer involviert ist in diese Themen, der kann natürlich sagen, meine Güte, wie die drauf waren an der Wall Street, das gibt's ja nicht, die müssen ja auch daran kaputt gegangen sein, aber der Film erzählt dir die Geschichte nicht so, dass du auch nur in einem Moment irgendwie an irgendeinen der Charaktere denkst oder wie dieses Leben gelaufen ist, weil du visuell erschlagen wirst. Gleiches gilt für 12 Years a Slave, der sich zwar auf visueller Gewalt aufhält, aber das Ganze verpackt über seine Charaktere so zu erzählen, dass du tatsächlich merkst, es gibt einen Impact. Es gibt eine Moral, ein Thema, das getragen wird, sondern es wird wirklich stumpf gehalten auf Sklaverei schlecht, Wall Street schlecht, im einen Sinne über Gewalt, im anderen Sinne über Exzesse und Orgien, aber es fehlen diese Momente und da kommt dann für mich dieses Element von, wahrscheinlich wollten sie nicht irgendwie das, das Buch, das die Vorlage war, diese Biografien, die davor zur Vorlage dienten, wollten die nicht zu weit abändern, aber hier und da zumindest den richtigen Dialog oder vielleicht auch ein bisschen das Schicksal dieser Charaktere von der Wirklichkeit zu ändern, um eine effektivere Geschichte zu erzählen, ist für mich absolut legitim und macht Filme auch schlichtweg besser.
Also wie ich es ja auch schon, wie wir es auch im Vorfeld ein bisschen diskutiert haben, was bei Philomena ist es so, die fällt für mich da in dieser Diskussion in der Hinsicht ein bisschen raus, dass es zwar auch dieses wahre Geschichte-Moment ist, was den Film zurückhält, was ich aber auf so eine gewisse Art und Weise verstehen kann, warum da auch die Entscheidung getroffen wurde, unabhängig von der Vorlage, sondern weil es einfach auch eine, im Gegensatz zum Beispiel zur AIDS-Geschichte, also zu der AIDS-Bewegung und der HIV-Bewegung, die du in Amerika hattest in den 90er Jahren, wo, also was ja quasi direkt anschließt an Dallas Buyers Club, an die Zeit, wo man quasi eine politische Geschichte erzählen könnte und im Gegensatz zu 12 Years a Slave, die ganze Sklavenbefreiung und so, gab es ein vergleichbares Moment bisher bei den Magdalenen-Klöstern in Irland nicht und den vergleichbaren Institutionen, wohin die Frauen abgeschoben wurden, die in denen dann die Kinder weggenommen wurden. Und ich kann verstehen, also ich als Filmemacher würde mich auch hinstellen und sagen, ich fände es schwierig, da jetzt quasi eine politische Bewegung zu erfinden für die Story, die nicht stattgefunden hat, einfach in Bezug auf die Opfer. Weil das natürlich für die wahrscheinlich dann so ein bisschen so in-your-face-mäßig ist. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, gucke ich mir dann einfach lieber nochmal die unbarmherzigen Schwestern an, weil der Film ist, lässt dich so depressiv zurück, dass du auch einfach nur wütend bist und die Ungerechtigkeit siehst und gibt dir nicht so einen halben Bonbon so hin, sagt dem Motto, aber komm, etwas passiert ja.
Jetzt, wo das ja auch unser, wo ich endlich abschließen kann mit den Oscars, will ich auch nochmal erklären, wo du das gerade sagst, mit Philomena und überhaupt dieser Thematik, die man ansprechen kann. Deswegen ist es auch mein großes Problem mit 12 Years a Slave und das ist mir auch so wichtig, weil wir zum Abschluss jeder Rubrik nochmal durchgehen werden mit was hoffen wir, was gewinnt und was glauben wir, was gewinnt. Bei einer dieser beiden Sachen werde ich 12 Years of a Slave nicht mit gutem Gewissen, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nennen. Der Film hat einfach null Relevanz für die Jetztzeit. Es ist wie ein kleiner Ausschnitt der Vergangenheit, der allerdings weder irgendwo hinführt, weil es ist eine Geschichte, die auf kein besonderes Bürgermovement, auf keine Bürgerbewegung, es ist die Geschichte eines einfachen Mannes, so wie sie erzählt wird. Es wird zwar im Abspann so kurz mit Einblendung gezeigt und später hat er sich dann für das Recht der Schwarzen in ganz USA aktiv eingesetzt. Vorher war er einfach froh, dass er in einem Staat lebte, wo Schwarze frei leben dürfen. Er ist ein freier Bürger. Das ist auch, glaube ich, sein oft zitiertester Satz. I'm a free man. Und das ist zwar alles schön und gut, aber der Film über Rahmenhandlungen, über Nebenhandlungen, über gewisse Dinge, die man hätte ansprechen können, was es denn für Möglichkeiten geben könnte, was passieren kann, hätte dieser Film deutlich machen können, was er erwirken will. So hat der Film nichts außer Brad Pitt als Amish-Kanadier oder was auch immer, als kanadischer Zimmermann, der sagt, wir sind alle gleich. Und das ist zu wenig. Das ist zu wenig, dass du 5 Minuten am Ende eines Films gibst und sagst, haha, der ist auch heute relevant, weil wir ja den Satz sagen, wir sind alle gleich. Wenn es nur darum geht zu sagen, wir sind alle gleich, das kann jeder und das kann man überall. Dafür musst du keinen 2,5-stündigen Kinofilm über das qualvolle Schicksal eines Einzelnen machen, sondern dann musst du mir wirklich das qualvolle Schicksal von vielen zeigen. Du musst es aus vielen Perspektiven zeigen. Nicht aus der Perspektive des Schinders, und zwar Michael Fassbender, der in der zweiten Hälfte des Films die meiste Screentime bekommt. Und das sind dann Sachen, die sich für mich einfach nicht gut mischen, um eben eine gute Geschichte zu erzählen. Denn auch wenn Philomena, wenn ihr die Kritik, auch wenn der Film nicht perfekt ist, er weiß ziemlich genau, was er erzählen will und wie er es erzählen will, wie man ja über den Reporter sieht, der dann auch diese kritischen Fragen in den Mund gelegt bekommt. Und genau das sind die Sachen, die 12 Years a Slave gar nicht macht. Wolf of Wall Street schlecht macht und weswegen diese beiden Filme für mich auch eine gewisse Art von Irrelevanz ausstrahlen, die es für mich einfach nicht rechtfertigt, sie in dieser Oscar-Reihe zu haben.
Ja, vor allem, wenn man sich so an große Filme zurückdenkt, die ähnliche Thematiken behandelt haben, also wenn man an die Farbe Lila zum Beispiel denkt oder wenn man an Schindlers Liste denkt oder an Philadelphia. Das sind alles Filme, ich meine, gut, natürlich, man hat da einen nostalgischen Bezug zu. Es sind Klassiker auf gewisse Art und Weise, mittlerweile schon moderne Klassiker, aber das sind halt Filme, die es schaffen, sozusagen Erzählung, Politik und Emotionen zusammenzubringen. Und mein Problem dieses Jahr von den Filmen, die ich gesehen habe, ist, dass sie entweder Emotionen oder Geschichte oder Politik hatten, aber alles zusammen. Aber nie alles zusammen, ja. Und selten zwei Sachen zusammen. geschafft haben. Und ich weiß nicht, ob es an den wahren Geschichten liegen muss, denn zumindest Schindlers Liste ist ja ein Film, der eine wahre Begebenheit war. Ich habe damals auch das Buch gelesen, Argo ist eine wahre Begebenheit. Der Gewinner des letzten Jahres, den wir ja auch rezensiert haben, der ja auch sehr gut war, den wir beide auch als gut befunden haben. Absolut. Also es liegt nicht nur an der wahren Geschichte, es liegt nicht nur an der Verfilmung von etwas, was schon da ist, es liegt einfach auch an den Entscheidungen, die man trifft.
Wie man es verfilmt.
Wie man es verfilmt ich würde halt einfach sagen, also vielleicht connecte ich einfach emotional nicht so gut damit. Also ich meine, was ich bei Philomena zum Beispiel schön fand, war, dass sie, also dadurch, dass sie sich aus, also neben dieser Suche nach dem verlorenen Kind, hat man eigentlich, ist der Fokus auf der Beziehung zwischen dem Journalisten und der Dame, die so für zwei unterschiedliche, würde ich schon sagen, Stereotypen des englischen, des britischen Bürgers stehen, also britisch in dem Fall wirklich, weil Irland, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar in Irland, also irisch und britisch, die bodenständige Arbeiterin sozusagen, die, weiß ich nicht, mit beiden, die herzlich ist und direkt ist und über ihr Leben spricht, und der Snob, der mehr sein will, als er eigentlich ist und sich versucht, von etwas abzugrenzen, was er eigentlich doch auch empfinden kann. Also zum Beispiel, es gibt ein paar schöne Szenen, wo er einfache Dinge komplex beschreibt, weil er versucht, so ein bisschen intellektuell zu wirken, und alle um ihn rum sind immer nur so, das ist doch nur das, jetzt reg dich mal nicht so auf. Und das ist wunderschön, aber
es kommt
nicht so gut zusammen.
Es ist, und deswegen ist für mich auch bezeichnend, wenn ich mal so reflektiere, was du mir gerade sagst, so die ganzen Filme, die auf wahren Geschichten basieren, haben ein Problem, diese drei Ebenen, wahre Geschichte, Politik, Emotion,
Storytelling.
Und Storytelling zusammenzubringen, dass mein absoluter Favorit dieses Jahr ein Film ist, der mit nichts davon ein Problem hat, weil American Hustle ein Film ist, der sozusagen viel Lärm um nichts ist. Nee, weil es ja ein Film ist, es ist ein klassisches Drama, aber sehr pointiert, sehr witzig vorgetragen, dass einfach mal wieder ein Film ist, der sagt, ich habe nicht diese Hypothek, dass ich über... Also es ist ja Hypothek und Bonus auf beiden Seiten für mich. Die Hypothek, dass ich über eine wahre Begebenheit sprechen muss. So, sprich, ich muss mich irgendwie an die wahren Ereignisse halten. Aber gleichzeitig kann das ein Vorteil sein, weil viele Leute sagen, wow, krass, das ist wirklich passiert. Wie eben bei Argo. Argo hat auch viel davon profitiert, dass es eine echte Geschichte ist.
Argo hat auch Geschichtsverzerrung ohne...
Natürlich, aber das fragen die Leute hinterher nicht. Und das ist dieser... in Anführungszeichen, dieses kluge Ding, was du mit künstlerischer Freiheit machen kannst. American Hustle musste sich ein Kehricht darum drehen. Die haben einfach eine Erzähle über Hustler, also über Trickbetrüger.
Trickbetrüger, würde man im Deutschen sagen.
Ja, schönes Wort, aber es ist schwer, da stolpert man mit der Zunge drüber.
Ja, man ist einfach auch zu viel in diesen ganzen Serien drin, wo man Con Artist.
Und auf jeden Fall, American Hustle kann halt einfach seine eigene Geschichte erzählen. Diese Geschichte, die David O. Russell selber geschrieben hat, zusammen mit, müssen wir nachher nochmal nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf, er hat es nicht allein geschrieben, bevor ich hier allen Credit zu einer Person gebe. Und es ist einfach, das ist ein Film. Jeder Dialog, du spürst, es ist ein Filmdialog, ist aber im positiven Sinne. Ja. Nicht so von wegen, boah, ist das gestellt, sondern so snappy, ganz schnell, und es funktioniert.
Es bringt halt die Story voran.
Es bringt die Story voran, es bringt die Charaktere, es macht sie dreidimensionaler, während sie reden. Und das ist diese Art von Film, die man durchgängig vermisst hat bei diesen Filmen, die diesen ernsten, also nicht ernsten, diesen wir erzählen eine wahre Geschichte Anspruch. Ich hatte einfach das Gefühl, dass sich die Filme auf vielen Ebenen zurückgenommen haben in ihrer künstlerischen Freiheit und in der Art, wie die Gespräche geschrieben wurden. Also es gab immer die Momente in den Filmen, die ich gesehen habe. Ich habe zum Beispiel Philomena nicht gesehen. Aber oft zum Beispiel Captain Phillips konntest du an die Wand klatschen, wenn du auch nur einen wirklich guten Filmdialog gesucht hast und für dich gefunden hast, dann kannst du schon sagen, dass du mit deinen Ansprüchen ziemlich weit runtergegangen bist, weil dieser Film so verzweifelt gewirkt hat, naturalistisch zu wirken. So reden Menschen wirklich. Und dann kommen aber ein, zwei Lines, also Zeilen von Tom Hanks, wo du denkst, wo kam jetzt der Satz her? Weil du merkst, wie verzerrt plötzlich alles wird. Sobald der Film tatsächlich versucht hat, ein Film zu sein, mit Storytelling und drum und dran und Dialoge, die aufeinander Bezug nehmen, auch thematisch, also auf einer Metaebene, wie das gute Dialoge tun müssen in einem Film oder in einem Theaterstück. Sobald das passiert ist, hast du gemerkt, dass irgendwas off war, dass irgendwas nicht mehr richtig, wie du es gesagt hast, nicht mehr ineinander gegriffen hat und plötzlich sich zwei Ebenen getroffen haben, die so nicht funktionieren. Und deswegen auch, also bevor ich, weil ich hätte dann nichts mehr zu sagen zu bester Film.
Eine Sache noch.
Deswegen will ich, dass du dann gleich freies Feld hast. American Hustle ist allein deswegen für mich der beste Film, weil es für mich von den Filmen, die ich gesehen habe, das einzige war, was ich ohne Bedenken einen Film nennen würde und nicht eine überlange Chronik, eine selbstverliebte Darstellung von etwas, sondern tatsächlich ein Film, der von vorne bis hinten Spaß macht und nicht Spaß in dem Sinne, haha, kurzweiliger Spaß, sondern wirklich ein Film, dem du jede Minute abkaufst, dass er das darstellt, was er auch immer sein wollte und nicht irgendein komisches Mittelding rausgibt, das nicht richtig funktioniert.
Gegenpart dazu, die, wie soll ich sagen, die seichte Weichzeichner-Variante ist dann Hör. Weil Hör für mich immer noch, es ist so ein Film, der verblasst neben diesen ganzen politischen, in Anführungsstrichen, Dramen und Geschichten und so, aber es ist immer noch der Film, der auch eben eine eigene Geschichte erzählt, der den Anspruch, den er an den Film hat und die Geschichte, die er erzählen will, konsequent erzählt, schön erzählt, auch mit zwar nicht unbedingt, also bis auf die Hauptfigur, extrem tiefen Charakteren, aber liebenswerten Charakteren, die trotzdem, auch wenn sie nicht tief sind, Charakter haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der eigentlich, wo es ein bisschen schade ist, also es erinnert mich ein bisschen an The Beast of the Southern Wild, nicht von der Thematik, sondern es ist auch so ein Film, der ist total schön gemacht gewesen, der aber einfach untergeht neben der Konkurrenz, wo wir wieder bei dem Ursprungsproblem der Oscars sind, nämlich da schmeißt man neun Filme in eine Kategorie, die unterschiedlicher nicht sein können.
Äpfel, Birnen, Orangen, Zwiebeln.
Weiß ich nicht. Genau, Orangen, Zwiebeln, Knoblauch. So. Und du sitzt so nah und denkst so, ich finde den Knoblauch toll, aber wenn alle anderen Früchte sind, wie soll der Knoblauch gewinnen? Weißt du?
Also, ja, oder wie rechtfertigt man den Knoblauch gewinnen zu lassen, weil er ja wirklich außer genau. Konkurrenz läuft, weil das andere ist halt alles nur
Obst. Und das Ding ist, die Kritik in Anführungsstrichen in Hör wird dann wohl sein, dass sie eben keine politische Botschaft hat. Neben Filmen, die zwar eine politische Botschaft haben, die aber nicht gut erzählt ist. Und deswegen, um jetzt auch die beste Film zu Ende zu bringen, sage ich, Hör ist für mich der Film von denen, die ich gesehen habe, der es verdient hätte zu winnen, als zu gewinnen als bester Film, weil beim besten Film geht es ja darum, den Film als Gesamtes zu nominieren oder zu auszuzeichnen. Er wird es aber nicht gewinnen, weil er einfach ist nicht konkurrenzfähig in dieser Kategorie und ich vermute, dass es entweder 12 Years a Slave wird, natürlich, oder ich weiß gar nicht. Also bin mir ziemlich sicher, dass es nicht Gravity wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es Dallas Buyers Club werden könnte, weil auch politischer Film, aber ich glaube, dass 12 Years a Slave auf der Ebene stärker ist. Also
von dem, wie ich es
einschätzen kann, könnte ich mir vorstellen, American Hustle hat eine gute Chance, aber ich glaube, 12 Years a Slave ist politisch zu stark und deswegen wird das werden.
Also wir haben beide am Ende schon erklärt, welche Filme wir uns wünschen. Ich wünsche mir, dass American Hustle den Oscar bekommt von denen, die ich gesehen habe. Und zwar fraglos. Also auch der einzige Film, wo ich wirklich rausgegangen bin und nicht überlegen musste, ob ich ihn überhaupt für die Oscars nominieren würde. Sondern ähnlich wie bei... Weil selbst bei Her, den ich ja auch super finde, hat sich's halt die ganze Zeit... Ich hatte es auch in meinem Hinterkopf so, es ist ein super Film, aber es fühlt sich nicht danach an, was normalerweise für die Oscars nominiert wird. Hat nichts mit Her zu tun, sondern dafür, was die Oscars zeigen. Der ist ein
Filmfestival.
Genau.
Ne? Also so, oder weiß ich, Berlinale-mäßig, aber so eine kleine Kategorie in der Berlinale, aber eben nicht der Oscar. Der Oscar ist halt so ein Prestige-Emotionsding.
Ja, und deswegen habe ich auch noch Bedenken, ob American Hustle ihn gewinnen kann, weil American Hustle streng genommen dasselbe Problem hat. Er hat keine politische Message. Er spiegelt dieses Jahrzehnt in den USA wieder, was ihm sozusagen, er spielt in den USA, das bringt schon mal einen großen Pluspunkt.
Ich wollte gerade sagen, Hör ist in der Zukunft, kannst vergessen.
Ja, macht nicht mal wirklich deutlich, dass man in den USA ist.
Nö, du hast halt nur englisch sprechende Leute, deswegen gehst du davon aus, als Amerikaner
wahrscheinlich. Ja, und Joaquin Phoenix spricht ja jetzt schon amerikanisch, also ein sauberes Amerikanisch in dem Film. Aber egal, ich glaube halt auch, dass sie den Preis vergeben werden an 12 Years a Slave. Ich muss und kann nicht oft genug sagen, dass ich es für ungerechtfertigt, für falsch und für eine... es ist so ein bisschen, als müssten wir uns in Deutschland gezwungen fühlen, immer einen Film, der die Grausamkeit des Dritten Reichs... Also automatisch, egal ob der Film gut oder schlecht gemacht ist, wir müssen so Filme aufnehmen, weil das ja ein wichtiger Teil unserer Geschichte ist. Und ich verstehe das Argument, dass es ein wichtiger Teil der Geschichte ist, aber wenn es kein guter Film ist und das ist der Film einfach beileibe nicht, muss ich jetzt nicht nochmal erläutern, wir haben ja die Kritik, wir werden die auch alle nochmal extra verlinken, die Kritiken, dann ist das für mich, da muss man in erster Linie als Kunstgemeinschaft, die Oscars sind, muss man drüber stehen. Man kann diesen Film gerne... in anderen Kategorien bringen, aber als bester Film ist es für mich ein Graus. Und deswegen, auch wenn ich glaube, dass sie den Preis geben, wird die Hoffnung bis Sonntagnacht, Montagmorgen in mir nicht sterben, dass dieser Film den Oscar für den besten Film nicht bekommt.
Ja, an der Stelle muss ich auch sagen, ich glaube, das Problem bei 12 Years a Slave, unabhängig vom Film, ist auch einfach, es ist halt nun mal einer der wenigen Filme, der einen hohen Anteil an People of Color hat. Und das Problem ist aber auch einfach, und dann merkt man wieder, wie groß die Problematik, die strukturelle Problematik in Amerika ist. Außer es geht um Sklaverei, kriegen People of Color fast keine Rollen. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass wenn du sozusagen sagst, ich möchte auch mal People of Color nominieren, du einfach auch eingeschränkt bist. Und das ist eigentlich die Grundproblematik. Mir geht es nicht um den Film, mir geht es darum, dass einfach zu wenig People of Color überhaupt gecastet werden. Und du natürlich deswegen immer extrem viel Druck auf diesen Film lastet, sie zu nominieren und sie auszuzeichnen, auch bei einem so großen Ensemble an guten, also in Anführungsstrichen guten Schauspielern,
die egal alle was aus dem Fenster lassen, geworfen worden.
Weil du hast halt, also ich meine, da ist
man könnte, ja, drin. Aber da ist für mich dann halt auch dieses, deswegen, das ist jetzt nicht dein Argument, aber dieses Argument, das Leute bringen könnten, ja, dann müssen wir einen Film über Sklaverei machen, sage ich, ach, es leben keine schwarzen Menschen in Amerika. Wir können keine Geschichten über schwarze Menschen in Amerika schreiben, weil es ja keine schwarzen Menschen in Amerika gibt. Dafür braucht man Filme, die heute spielen. Und das muss ich dann, es ist für mich nicht das Problem, wer gecastet wird. Ja. Das Problem ist schon vorher, was für Drehbücher Hollywood überhaupt annimmt. Weil das ist ja das Problem. Weil wenn du schreibst, ich schreibe die Geschichte einer Nachbarschaft, wo nun mal fast alle dunkelhäutig sind, dann kannst du auch nicht einfach sagen, oh, wollen wir das mit Brad Pitt machen?
Aber das Drehbuch ist ja das Grundproblem. Muss den schon also, es fängt bei den Drehbüchern an, es geht bei der Besetzung weiter und es ist halt auch. Es ist ja legitim, ab und zu einen Film über die Geschichte Amerikas zu machen, die Sklaverei mit einzubeziehen, aber es wäre halt auch einfach total legitim, auch regelmäßig Filme, die in der Jetztzeit oder in der Zukunft spielen. Also auch bei Her hätte man einen schwarzen casten können, gerade bei Her, weil das eigentlich gar keine Rolle spielt in dem Kontext. Also das ist dieses, du merkst einfach, wie sehr dieses White Privilege da noch drin ist, wie sehr Weiße immer noch die Entscheidung treffen und Männer. Und das spiegelt sich dann in diesen Filmen leider auch wieder. Beziehungsweise nicht in den Filmen wieder, aber das sieht man dann diese Problematik an dann dem einen oder zwei großen Filmen, auch wie The Help, der ja auch zu Recht viel kritisiert wurde, wo dann auf einmal dieser ganze politische Druck lässt, so nach dem Motto, wir sind doch aufgeklärt und es gibt keinen Rassismus mehr, guckt euch doch den Film an, der gewinnt Preise.
Ja, aber wir könnten jetzt noch zehnmal drum reden.
Genau. Deswegen zurück zur nächsten Kategorie.
Beste Regie.
Also jetzt. Ich kann sagen, von den Filmen, die ich gesehen habe, Cuarón hat ihn verdient, meiner Meinung nach. Hat ja auch den Golden Globe gewonnen. Zu Recht, wie ich finde, von dem, was ich gesehen habe. So, die anderen Filme hast du gesehen.
Die anderen Filme habe alle ich gesehen, ja, siehst du mal. Und das sagt ja schon ziemlich viel aus. Ich kann es sogar noch ein bisschen genauer machen. Steve McQueen, 12 Years a Slave, baut so viel Mist. Und das kann nicht nur am Kameramann liegen. Die entscheiden sich ganz oft auf in sehr merkwürdigen Momenten und sehr seltenen Momenten auf Panoramen umzuschalten. Meistens, wenn sie Gewalt zeigen wollen. Dann haben sie auch unglaublich viele Nahaufnahmen, wenn Gewalt gezeigt wird. Also es ergibt sich kein stimmiges Bild, was für Arten von Bildern eigentlich Emotionen beschreiben. Gutes Beispiel dafür ist Ang Lees Brokeback Mountain, der wunderschön damit gearbeitet hat, wann er Panoramen, wann er Nahaufnahmen. Damit wurden immer gewisse Emotionen verbunden und eine gewisse Distanz von Emotionen. Kriegt 12 Years a Slave leider in keiner einzigen Szene hin. Du hast mehr als eine Handvoll Szenen. Du hast sehr viele Szenen, wo du dich fragst, warum jetzt gerade diese Einstellung? Warum jetzt gerade diese Szene? Es fängt an mit, er legt sich neben lauter anderen Sklaven zum Schlafen hin und da ist eine Frau und ja, sie hat halt ewig, sie vermisst wahrscheinlich ihren Mann und alles und ihr freies Leben und er natürlich auch und dann holt sie ihm, glaube ich, einen runter und er holt ihr einen runter und, also wenn ich das jetzt mal
eine
so
nenne, runter.
Sie befriedigen sich gegenseitig. Oder vielleicht legt sie sich sogar auf ihn drauf. Ich habe schon wieder verdrängt, weil die Szene so merkwürdig. Und auf jeden Fall tun sie das und dann dreht sie sich heulend weg und dann fährt die Kamera langsam an sein Gesicht an und er guckt nachdenklich und wir sind bapp, 6 Monate oder 7 Jahre oder 12 Jahre vorher. Und du da sitzt und denkst, was ist das für eine Einstiegsszene? Ja. Die hat thematisch keinen Hintergrund. Du musst schon sehr viel interpretieren, um wie ich zu sagen, oder was heißt interpretieren? Du hast keinen Beleg dafür, dass du jetzt sagst, okay, das scheint jetzt der schlimmste Moment zu sein. Er ist jetzt am Boden, wobei der Film eine Unzahl an Szenen hat, wo du das viel mehr denkst. Und ja, das ist nur Exemplarbeispiel für Steve McQueen, hatte keine wirkliche Vision für mich. Keine erkennbare Vision, was er uns wie zeigen wollte in dem Film. Deswegen, okay. Es ist nicht schlecht, aber es ist okayes Filme machen. So ein Film, den du wegen keiner einzigen Szene... Gute Regie heißt, dass der Film Szenen haben muss, die dir immer im Kopf bleiben. Hm. Also Kameraarbeit und Regie, das gehört für mich dazu. Das hat Nebraska schon eher geschafft. Nebraska hat so ein paar Szenen. Nebraska verliert sich allerdings so ein bisschen in seinem Arzi-Fazi-Ding. Und in
der ich weiß, was du meinst.
Ich habe es auch in der Kritik geschrieben. Der Film hat eigentlich keine Berechtigung, warum er in Schwarz-Weiß läuft. Die Berechtigung von Alexander Payne, dem Regisseur, war ja, wir haben so das Gesicht von dem Hauptdarsteller, von dem Alten. Ja, so faltige Gesichter und so, das ist viel eindrucksvoller in Schwarz-Weiß, wo ich dann hinterher da sitze. Ja, aber so viel drumherum wäre so viel eindrucksvoller gewesen, wenn wir Farbe gehabt hätten. So hat es oft was Hilfloses. Wir sind in unserem Art-Gefängnis gefangen. Was zum Beispiel The Artist geschafft hat, dass es nicht so gewirkt hat. The Artist hat sich wie ein echter Kinofilm angefühlt, obwohl es nur Schwarz-Weiß war, weil sie eben auch mit den, in Anführungszeichen, Tropes des Schwarz-Weiß-Films gearbeitet haben und dann alles vergeigt haben am Ende, aber egal. Der Film war trotzdem super, ja, die letzte Szene. Und deswegen ist es auch so, das war ein nett gemachtes Drama, aber auch so, das Besondere fehlt mir, das wirklich gut gemachte. Es ist so von wegen, wenn du einen Regisseur holst, wo du weißt, ja, der macht gute Arbeit, aber es fehlt dieses, das ist die Idee, das ist die Kameraeinstellung, das ist die Szene, das ist der Moment, der fehlt und
Das ist, wenn ich da kurz mal zwei, drei Eindrücke von Gravity sagen kann, das ist das, was eben Gravity ganz gut schafft. Gravity ist, ich meine, gut, wir wissen ja schon länger, dass der gute Cuaron da so eine Fable hat für lange Einstellungen. Es gibt ja diese ganz bekannte Einstellung von Children of Men, wo er da, also ich meine, die ist zwar zwischendurch gefaked geschnitten, aber das ist ja wirklich 10 Minuten oder 15 Minuten, die wirken, als wenn sie in einem Stück gedreht wurden. So die Szene, wo das Baby das erste Mal schreit und alle sind still und so. Also so Szenen hast du auch wieder in Gravity, aber du hast vor allem, was einem ganz wirklich schön aufgefallen ist, du hast immer diesen Wechsel von außen und innen, das habe ich auch in der Kritik schon gesagt, wo dir auch nochmal bewusst gemacht wird, so dieses, also was er ja auch sagen will, dieses der Außeneinfluss, der sozusagen gleichzeitig kollidiert mit ihrem inneren Konflikt, der äußere mit dem inneren Konflikt, und das wird auch total schön in die Kamera transportiert. Und ich meine, er hat ja nun auch limitierte Möglichkeiten im All. Also, ne, und er hat auch immer wieder ruhig, also er kann extrem gut ruhige Szenen in Szene setzen und einfach draufhalten und das wirken lassen. Und deswegen, also wollte ich nur nochmal, nachdem du hier so detailliert drauf eingegangen bist, sagen, deswegen finde ich den Oscar an der Stelle einfach gerechtfertigt, weil er das, weil er eben wirklich auch eine Idee hatte, die umsetzt, und zwar konsequent. Also der Film ist in sich super flüssig.
Ja, damit komme ich jetzt auch zum vorletzten Namen, Martin Scorsese. Dem schlichtweg langweilig zu sein scheint. Der fand seinen Film wahrscheinlich genauso langweilig wie wir. muss ich einfach so sagen, aus filmerischer Sicht, weil er zwischen ganz vielen unterschiedlichen Stilen wechselt, die er sich über die Jahrzehnte angeeignet hat. Weil, also man sagt gerne, er zitiert sich selbst, gleichzeitig muss man ja fair sagen, er hat tatsächlich verschiedene Arten von Filmemachen inzwischen geprägt oder zumindest sehr stark umgesetzt. Aber er ist A, viel zu seinen Wurzeln zurück, sprich, ist zwar gut, aber du hast nichts Neues gemacht. So will man wirklich jemandem für dieselbe Leistung was geben. Und er macht viele kleine Einwürfe von Kameraarbeit, die man A, von ihm so schon gesehen hat, und B, die nicht hundertprozentig reinpassen in den Film. Auch einfach, weil der Film sich dadurch den Fluss immer oft nimmt, dass er so viele visuelle Ideen hat, aber eigentlich gar keine Geschichte, die diese visuellen Ideen sinnvoll einnähen lässt. Und somit hat man viel Stückwerk. Und der Film benutzt das in dem Sinne klug, dass er einfach die ganze Zeit Zeitsprünge macht und diese Zeitsprünge auch teilweise wirklich darüber bewusst werden, wie mit der Kamera gearbeitet wird. Die Kamera ordnet sich immer der Szene unter, aber damit fehlt, dass die gezeigten Bilder zusammen ein Ganzes ergeben. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ist bei weitem nicht die beste Arbeit, die Scorsese gemacht hat, auch filmerisch, jetzt mal vom Inhalt abgesehen. Und von daher viel Mittelmaß, ein paar nette Ideen, die aber einfach nicht zusammenpassen.
Ist David O. Russell nicht dabei?
Ja, kommt jetzt. Deswegen habe ich ja gesagt, vorletzter Name. Und David O. Russell, muss man einfach sagen, David O. Russell entwickelt sich weiter. Man sieht Elemente, die er in Silver Linings schon viel besser umgesetzt hat als von Kameraarbeit noch recht grobkörnigen The Fighter. Und bis auf ein, zwei Kamerafahrten, die ich bei meinem persönlichen Liebling Paul Thomas Anderson schon viel besser gesehen habe, weil technisch auch besser umgesetzt, aber das liegt, wobei am Budget kann nichts liegen. Der Anderson bekommt auch nicht so viel Geld für seine, die sind ja auch eher artsy, die Filme. Und in dem Film passt wirklich sehr viel. Wird sehr klug mit Rückblenden gearbeitet, es wird mit allem sehr gut gearbeitet, aber von allem, was ich gesehen und gehört habe, hat der Film eben auch von dem, was er erzählt, nicht ansatzweise das gemacht, was Gravity mit einigen Einstellungen gemacht hat. Ohne dass ich ihn gesehen habe, da haben mir schon einige Bilder aus Trailern gereicht. Und ich würde auch absolut keinen Einspruch einlegen, dass Gravity beste Regie bekommen kann, weil David O. Russell war gut. Aber nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, wow, sondern es war eigentlich mehr, die Schauspieler haben mich umgehauen.
Es ist halt auch, Gravity ist auch einfach ein Film, der seinen Fokus nun mal aufs Visuelle legt und da punktet er auch einfach. Weißt du, ich meine, du hast halt nur im Prinzip nur eine Figur. Ne? Du hast den Inbegriff einer Charakterstudie. Ja. Und das heißt, da wird eigentlich nur transportiert über die Bilder und über quasi das, was Sandra Bullock macht. Und deswegen sind die beiden auch zu Recht, finde ich. Also wenn sie, bester Film würde ich ihm nicht geben, aber da in den beiden Kategorien sage ich, zu Recht, werft ihnen die Preise hinterher. Es gibt bestimmt auch andere, die sie noch verdient hätten, aber das ist so eine Situation, wo ich sage, damit kann ich leben, ihr habt gute Arbeit abgeleistet und Gravity bleibt dir visuell auch im Kopf. Also der hat, also vor allem auch wie mit dem Sound gearbeitet wird und so, das ist echt schön. Also.
Ja, dann kommen wir jetzt wieder...
Hauptdarsteller, wir müssen auch gleich schneller werden.
Ja, deswegen, nee, erst noch ganz kurz der unangenehme Teil.
was gewinnen wird?
Ich hoffe, dass es Cuaron wird. Mit Abstrichen vielleicht auch Russell, aber ich würde es Cuaron auf jeden Fall mehr gönnen. Und ich habe Angst, dass es Steve McQueen wird, weil es der Einzige of Color ist und dass das jetzt ein bisschen Überhand aber nimmt Cuaron wegen der ganzen
Aber Cuaron ist ja auch 12. of Color, er ist ja Mexikaner.
Oh, das interessiert Amerikaner doch nicht.
Nur, aber es war zumindest auch, wurde auch zumindest bei den Golden Globes positiv in den Dingen. Also ich muss sagen, und genau deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es Cuaron wird und das fände ich gut. Also
Daumen hoch, ja.
Das ist auf alle Fälle mein Favorit. Ich meine, nicht nur, weil es der einzige Film ist, den ich jetzt gesehen habe aus der Kategorie, sondern einfach auch so, ich meine, man bekommt ja auch schon über Ausschnitte Eindrücke und deswegen sage ich in beiden Fällen, also sowohl was ich will, als auch was passiert, ich kann mir vorstellen, dass das wird und ich gönne es ihm. Das hat er verdient. Außerdem ist Children of Men toll, allein deswegen.
Gut, jetzt damit wir es nicht zu lang ziehen. Ja, wir können ja auch ein bisschen...
Beste Hauptdarsteller, wieder eine Kategorie, wo ich nicht so mega viel zu sagen kann.
Stimmt, ja, Dallas Buyers
Club. Irgendwie hast du die Kategorien abbekommen, die dann mehr in den Sachen drin sind.
Ja, komischerweise, ne, die Filme, die wir schlecht, also die ich schlecht fand, großteils haben die ganzen.
Ja gut, ich meine, man muss ja aber auch einfach differenzieren zwischen einem nicht runden Film und der schauspielerischen Leistung, weil zum Beispiel wenn ich mit Dallas Buyers Club ein Problem habe, Matthew McConaughey liefert eine großartige schauspielerische Leistung in dem Film.
Ja, das tut der Herr mit dem unaussprechlichen Namen Chiwetel Ejiofor oder wie auch immer ausgesprochen wird, liefert das zum Beispiel nicht ab. Kurz bevor ich hier eine Person, klingt, als würde ich eine Person angreifen, der Hauptdarsteller aus 12 Years a Slave ist kein schlechter Schauspieler, aber sein Drehbuch gibt ihm nichts anderes, außer verängstigt zu gucken und manchmal stolz zu gucken und dann aber, er guckt eigentlich nur ziemlich viel. Er hat keine Zeilen, die einprägsam sind. Nein, er sagt nichts, was einprägsam ist. Er hat keine Handlungen, die einprägsam sind. Selbst er hat so ein bisschen Film mit Robin Williams in einem KZ in Polen. Oder in einem Ghetto. Das Ghetto oder so heißt der. Also Jakob.
Jakob der Lügner.
Das war eine Rolle, der ja ziemlich oft eigentlich menschliche Schwächen zeigt. Zeigt der Solomon Kane auch. Nur nie in einer Weise, dass du denkst, wow, diese Szene ist mir ins Herz gegangen. Egal ob positiv oder negativ. Das wird mir im Kopf bleiben. Das schafft er nicht. Das liegt auch sehr hart am Film selbst, nicht am Schauspieler, aber das ist zum Beispiel eine Rolle, wo ich ganz klar wieder sage, da bleibe ich auch eben genau aus diesem politischen Grund als bester Hauptdarsteller nominiert und nicht aufgrund seiner schauspielerischen Leistung. Ähnliches muss ich hinterher auch ganz klar sagen von wegen Lobby über Leonardo DiCaprio, weil er super schauspielert. Er schauspielert auch tatsächlich super, nur das, was er schauspielert, ist halt
was wir schon tausendmal gesehen haben, oder?
Das Problem ist, dass er sich selbst ziemlich oft in dem Film wiederholen muss, weil nach 90 Minuten ist etabliert, ja nicht mal, nach 60 Minuten ist etabliert, wer er ist, was sein Charakter ist und danach entwickelt sich sein Charakter nicht mehr. Und deswegen spielt er sich die letzten 2 Stunden eigentlich, spielt er die ganze Zeit das Gleiche und kann gar nichts anderes machen. Er ist die ganze Zeit der auf Drogen abgedrehte Typ, der gar nicht mehr rational denken kann. Das führt zu einigen gerade sehr lustigen Szenen, aber eben lustige Szenen. Und da muss ich dann sagen, yes, Leonardo, my fellow comedian.
Ja.
Dafür bekommst du einen Preis. Aber für die beste dramatische, im Sinne von Drama, Schauspielleistung, ist das für mich halt auch nicht. Bruce Dern, Nebraska, der schauspielert gut, allerdings ist das eine sehr spezielle Rolle, weil er ein alter, fast schon seniler Mann ist. Das heißt, er hat sehr viele Szenen, wo er eigentlich gar nicht aktiv handeln kann, weil seine Rolle darin liegt, einfach da zu sitzen und nichts wahrzunehmen. In der zweiten Hälfte hat er ein paar tolle Szenen, so von wegen, er sagt nichts, er ist ja auch ein wortkarger Mann, aber du hörst in seiner Stimme und in dem, wie er guckt und sich bewegt, hörst du ganz viel, wenn er darüber erzählt, wie sein Vater ihn früher geschlagen hat und solche Sachen. Aber das erzählt er nie ausführlich, sondern er lässt es nur so anklingen. Und was da im eigenen Kopf passiert, das ist echt interessant. Und da würde ich sagen, das sind die Momente zumindest, wo ich sage, ich würde Bruce Dern den Oscar gönnen für diese wenigen Momente. Insgesamt sind es aber nicht genug Momente, als dass er aus meiner Sicht mit Christian Bale mithalten kann. Ich habe Matthew McConaughey nicht gesehen, aber von allem, was ich gehört habe, ist es gut. Von dir habe ich gehört, ist es gut. Von daher, dem würde ich es auch gönnen oder zutrauen, dass diese Rolle wirklich so gut geschauspielert war. Muss aber ganz klar sagen, ich wünsche mir, dass es Christian Bale wird, weil auch gerade, weil man Christian Bale in den letzten Jahren vermehrt eigentlich, außer jetzt The Fighter, in großen Hollywood-Filmen gesehen hat und das endlich mal wieder was, genau, Batman, Terminator, ganz schlimm, aber...
Ich fand den gar nicht so schlimm. Ich hab den irgendwie gern, aber egal.
Dann Guilty Pleasure.
Ja, ja.
Und ich glaube auch, dass er ihn bekommt. Wobei, ich glaube, dass er, also Christian Bale oder Matthew McConaughey, den Oscar bekommen für bester Hauptdarsteller.
Also ich kann nur sagen, Matthew McConaughey ist so, also man sitzt in dem Film und denkt so, boah, krasser Akzent. Und dann hört man ihn normal reden und denkt so, okay, beim Akzent musstest du jetzt auch nicht so viel arbeiten. Aber es ist, also ich meine, nicht nur, was er körperlich geleistet hat, er hat ja auch extrem abgenommen für die Rolle. Und es ist wirklich, also man leidet förmlich mit ihm. Man sitzt und dann denkst so, oh mein Gott. Aber es gilt, das Gleiche geht auch für Leto. Da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Nee, aber es ist wirklich ein eindrucksvolles Spiel. Es ist, man sieht die Verzweiflung in seinem Gesicht und er spielt ja auch eigentlich ein Arschloch, der durch seine Erfahrung beginnt, weicher zu werden, beziehungsweise seine Meinung zu überdenken. Und er schafft es wirklich ganz gut, diese Arschloch-Haltung weiter aufrechtzuerhalten, wobei er gleichzeitig immer menschlicher wird.
Und das ist eine gute Leistung.
Diese sozusagen die emotionale Bindung, die er zu der Transsexuellen entwickelt, mit der gleichzeitigen Arschlochness, sozusagen Assholeness, die er als Charakter hat, das ist schon toll dargestellt. Und die beiden haben auch eine super Chemie. Und deswegen, obwohl ich wirklich kein Fan von ihm bin, also den Schauspieler, ich kann ihn nicht sehen, ich sehe ihn überhaupt nicht gerne, egal ob er jetzt bei Magic Mike danced oder eben bei Dallas Buyers Club spielt. Ich hasse ihn wie die Pest als Figur, als Mensch, wie er auftritt und so. Aber in dem Film hat er eine gute Leistung abgeliefert und ich würde es ihm auch gönnen.
Beste Hauptdarstellerin.
Hauptdarstellerin, lass mich mal kurz auf mein Listchen gucken.
Da kommt jetzt auch dieser Film, dieses im August in Orsett County, der hier ja überhaupt keine großen Wellen geschlagen hat.
Der hat aber auch in Amerika keine großen Wellen geschlagen.
Du durftest bei den Herren, ich darf bei den Damen. Ich habe ja jetzt nur gesehen Amy Adams.
Darf ich auch ein bisschen mehr was sagen.
Deswegen, da hast du jetzt mehr zu sagen. Hier habe ich nur eine Schauspielerin gesehen. Muss aber auch sagen, wieder von dem, was ich im Vorfeld gehört habe, hätte ich gesagt, ja, okay, schauen wir halt mal. Ich würde es wahrscheinlich dann Cate Blanchett von dem, was ich gehört habe. Aber ich muss hier als Kritiker, der auch Sachen gesehen hat, reden. Und da habe ich Amy Adams gesehen. Und ich hätte absolut keine Einwände, wenn Amy Adams den Oscar bekommt, weil die ihre bisher wahrscheinlich schauspielerisch beste Leistung bringt. Mit dem Clou, dass ihre Rolle im Film die ganze Zeit geschauspielert ist, also mit Absicht.
Ja,
und sowas gut zu machen ist wirklich schwer. Das ist diese Kunst, gut und gleichzeitig schlecht schauspielern zu können. Also so schauspielern, dass man merkt, dass es schauspielert und diese Grenzen dann verschwimmen lassen. Das macht sie auf eine unglaublich gute Art. Ich sag nur nochmal Toilettenszene mit Bradley Cooper. Richtig, richtig tolles Schauspiel.
Ja, also Judi Dench, fangen wir mal damit an. Ja, also ich habe dem Film nicht ohne Grund in meiner Kritik solide bis gut gegeben und ich muss auch sagen, obwohl Judi Dench eine tolle Schauspielerin ist, ohne Frage, und sie auch wirklich mit viel Liebe zum Detail und mit, also wirklich mit sehr viel Feingefühl diese Figur zum Leben erweckt, die man, also man will sie am Ende eigentlich so ein bisschen umarmen so und denken so, hoch, wenn das doch meine Mama oder meine Großmama wäre, aber sie ist halt, ich meine, der Film gibt nicht so viel her. Also dadurch, dass der Film so einen Fokus auf dieses Vergebungsmoment gibt, hast du auch nicht viele Situationen, wo sie wirklich wütend ist. Sondern es ist dann immer eher so dieses, sie ist, es ist eher so eine Verzweiflung, weniger eine Wut. Also es gibt auch einen Moment, wo sie ihren Glauben in Frage stellt, wo sie dann aber so einen Reflexionsmoment hat und am Ende findet sie ihren Glauben ja dann doch irgendwie wieder, weil sie sozusagen den Schwestern vergibt und Spoil, 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 bitte weghören, am Ende am Grab ihres Sohnes steht und dann, man merkt, sie hat also ihren Glauben immer noch nicht verloren. Aber deswegen hat man, also man hat nicht so eine große Palette, die man bei ihr sieht. Deswegen muss ich sagen, Gravity, also obwohl ich es eigentlich nicht möchte, dass Sandra Bullock diesen Oscar bekommt, weil ich es, also auch da vote ich eigentlich immer für den in Anführungsstrichen Newcomer. Also das Ding ist, ich finde, Sandra Bullock liefert da die beste Leistung ab, die ich je bei ihr gesehen habe. Und ich muss sagen, gerade im Vergleich zu The Blind Side, den ich mittlerweile gesehen habe.
Wo keiner versteht, warum sie
da ja, den Oscar und da muss ich sagen, hat. Also ich meine, The Blind Side, ja klar, sie spielt halt jemand Blondes und sie hat da diesen Akzent und sie ist so ein bisschen buschikos, ne? Aber es ist so, also wenn man diese beiden Rollen nebeneinander setzt, denke ich mir so, Gravity ohne Probleme. Du trägst diesen ganzen Film alleine als Figur und du zeigst eigentlich die komplette Palette, die der Mensch zu bieten hat. Von absoluter Freude bis zu absoluter Trauer, von Verzweiflung bis zur Wut. Also wirklich alles. Jegliche Emotionen, die man empfinden kann. Aber du kriegst den Oscar für The Blind Side. Deswegen würde ich es ihr gönnen, aber ich vote dann trotzdem irgendwie mehr für Amy Adams. Ich weiß nicht wieso. Ich hab American Hustle nicht mal gesehen, aber ich...
Vielleicht auch, weil es die Jüngste ist.
Genau, sie ist halt einfach jünger und sie hat noch keinen Hauptdarsteller-Oscar. Und außerdem, wie gesagt, ich habe so... Also obwohl Sandra Bullock immer eine Schauspielerin war, die ich gern gesehen habe, also gerade als ich jünger war und noch so hauptsächlich so ihre Komödiensachen geguckt habe, das ist so jemand, die... Es ist so ein Comfort-Schauspielerin. Wenn es mir schlecht geht, dann sitze ich mich mit einem, weiß ich, einer heißen Schokolade in mein Bett und dann gucke ich die oder auf die Couch und gucke mir den Film an. Obwohl ich sie mag, seitdem sie so serious geworden ist, aber auch in ihrer ganzen, also seitdem sie erwachsen geworden ist, in ihrer ganzen
Art. Aber die macht aber auch immer noch blöde Filme.
Nee, ich meinte jetzt mehr so, sie wirkt, also du merkst schon, sie wirkt sehr viel gesetzter in ihrem öffentlichen Auftreten als noch vor 15 Jahren. Seitdem, weiß ich nicht, habe ich so ein Problem und vielleicht lasse ich mich da auch ein bisschen irgendwie prägen, aber deswegen, das ist jetzt auch überhaupt nicht qualifiziert, was ich sage, aber ich kann nur sagen, rein schauspielerisch, sie hat ihn verdient und dennoch votet mein Herz aus irrationalen Gründen für Amy Adams.
Besser Nebendarsteller, müssen wir überhaupt drüber reden? Also so wie ich das mitbekommen habe, wird es Jared Leto.
Ich weiß nicht, der hat bisher noch alles
gewonnen, also oder? Jared Leto hat da, glaube ich, bisher alles gewonnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn er nicht schlecht spielt, der Barkat Abdi, der diesen abgemagerten, also der ist wirklich so abgemagert. Der spielt okay, aber wie...
Hat nicht
das,
so Film.
Er hat das gleiche Problem, was ich bei Captain Phillips gesagt habe. Er bekommt überhaupt keine wirklichen Raum zu Schauspielern, weil der Film ja so unglaublich dokumentarfilmmäßig sein will. Und damit bleibt am Ende nichts, wo du sagst, wow, also es gibt bestimmt Leute, die sagen, wow, hast du gesehen, wie souverän er da Tom Hanks, also mit so einem Superschauspieler wie Tom Hanks mithalten kann, wo du dir denkst, ja, jetzt überleg mal, warum Tom Hanks nicht mal eine Oscar-Nominierung bekommen hat, weil das Schauspiel in dem Film echt einfach und nicht gut ist.
Yeah. Aber also, es liegt ja nicht an den Schauspielern, sondern es liegt am Drehbuch
halt. Und an der Art, wie der Film gemacht ist. Die versuchen halt knallhart nicht zu schauspielen, was ich werde diesen Reiz nie verstehen, aber das ist eben auch eine Bewegung, die zurzeit stattfindet. Ich habe es ja erwähnt, ähnlich wie in den Bigelow-Filmen, weil du versuchen willst, dieses natürliche, normale Verhalten
zu zeigen. Was ich generell auch auf einer anderen Ebene kritisch finde, aber egal. Ich kann nur zu Jared Leto sagen, er spielt gut, ohne Zweifel. Ich habe ihn für seine Oscar-Rede, seine Golden Globe-Rede immer noch nicht ganz verziehen.
Aber das muss man ja leider... Distanziert
betrachten. Also muss man sagen wir
mal so. Von dem Preis.
Von dem Preis distanziert betrachten. Es ist halt, das ist auch einfach mein Problem mit Dallas Buyers Club. Ich finde, das habe ich ja auch in der Kritik gesagt, so ein Film ist das beste Beispiel dafür, dass eben Filme nicht in einem leeren Raum entstehen, sondern Filme Teil unserer Gesellschaft sind und egal, ob du jetzt den Anspruch hast, mit deinem Film Dinge zu kritisieren, die existieren oder die problematisch sind oder nicht, du bist trotzdem immer Teil dieser Gesellschaft. Und ich finde, dass unabhängig von dem, was ich ja am Anfang des Podcasts gesagt habe, dass der Film inhaltlich was verschenkt, seine Schauspieler in ihrem öffentlichen Auftreten haben auch extrem viel verschenkt. Und mein Problem ist, rein schauspielerisch sage ich, ja, gebt ihm das, aber I hope for you, dass deine Oscar-Rede besser wird, weil die, ich meine, die Reden, die er danach gebracht hat, waren zwar so das, was man erwartet hat, aber es war etwas runtergeleiert und es wirkt halt nicht so gut, wenn du erst öffentlich daran erinnert werden musst. Und das ist mein Problem damit, weil eben dieser Oscar doch auch immer eine politische Ebene hat, egal ob er politisch gewotet wird, aber der Oscar wird auch politisch wahrgenommen in den Zeitungen. Und deswegen habe ich da so eine ein bisschen schwierige Entscheidung zu, weil es auch ein Thema ist, in dem ich ja so ein bisschen drin bin, weil so mit Transsexualität und so weiter.
Dann haben wir noch auf der Liste Bradley Cooper, Michael Fassbender, Jonah Hill. Ich könnte es ganz kurz machen, ich versuche es nur kurz zu machen, dass jetzt keiner sagt hinterher, oh, die habt ihr einfach so weggewischt. Bradley Cooper spielt wirklich sehr gut, hat in Anführungszeichen das Problem, dass Amy Adams und Christian Bale beide wirklich in Er ist schon in Topform und die sind nochmal über der Topform. Die spielen nochmal besser, als man es von ihnen erwartet hätte. Bradley Coopers Spiel hat auch zudem den, genau wie Jennifer Lawrence, den durchsichtigsten, den noch simpelsten Charakter. Es sind sehr deutliche, sehr klare Charakterzüge und genau das macht sie simpler, die beiden, als eben diese vielschichtigeren Charaktere, die beiden Hauptdarsteller. Aber deswegen sind die einen auch Hauptdarsteller und die anderen Nebendarsteller. Ja. Von daher ist das absolut okay. Nebendarsteller, super Job von Bradley Cooper. Dadurch, dass diese Rolle aber keinerlei politisches, gesellschaftliches Gewicht hat, glaube ich, wird das nichts mit dem Oscar für ihn. Jonah Hill spielt okay. Punkt. Mach's dir doch leicht. Ja. Du hast den Film nicht gesehen. Du solltest dir den Film auch nicht angucken. Und Jonah Hill spielt, wie er immer spielt, nicht besonders. Er spielt auch schlechter als in Moneyball. Moneyball mit Brad Pitt hat er um einiges mehr abrufen müssen. In dem Film wurde er leider aus meiner Sicht verschenkt. Hat keine starken Szenen und musste nichts Besonderes abrufen. Ganz im Gegensatz dazu, Michael Fassbender ruft sehr viel ab, spielt aber leider eine so inkonsistente, wieder liegt am Drehbuch, eine so inkonsistente Rolle. Das hat Sarah mir ja erklärt. Und die hat mir erklärt, dass sie das Buch gelesen hat und die mehrere Persönlichkeiten in Michael Fassbenders Charakter gesteckt haben, der Zeit zuliebe. Was ich zwar verstehe, aber damit spielt der arme Fassbender am Ende einen Clusterfuck von Charakter, der am Ende super intensiv ist, aber du kannst ihn nicht so wirklich greifen. Wenn er den Preis bekommt, dann dafür, dass er gezeigt hat, wie intensiv er spielen kann. Aber ich glaube, dass es an der Rolle liegen wird, dass es am Ende bei Jared Leto landet. Und ich würde auch absolut von mir aus schon, würde mir auch mehr oder weniger wünschen, ab jetzt unabhängig jetzt eben von dieser Drumherum-Geschichte, von der schauspielerischen Leistung, ist das das, wo ich sage, das ist das,
was verdient hat. Er hat es auch verdient und ich werde mich auch nicht beschweren, wenn er es gewinnt. Rein schauspielerisch ist es toll. Politische Diskussion drumherum ist schwierig, aber schauspielerisch zu Recht und in der Kategorie definitiv eine der besten Entscheidungen, die man treffen kann. Jetzt. Nebendarstellerin.
Schwierigste Kategorie,
weil ich dazu auch nicht wirklich viel sagen kann, weil da leider jetzt einfach viele Filme dabei sind, die wir beide nicht gesehen haben oder die ich nicht gesehen habe.
Wir können auf die drei anspielen, über die drei reden, die ich gesehen habe. Das sind Jennifer Lawrence, Lupita Nyong'o,
ist glaube ich richtig.
Und June Squibb. Ich roll's von hinten auf. Alter vor Schönheit. June Squibb. Alte, in Anführungszeichen lustige Dame, die auch tatsächlich nur über die lustigen Szenen punktet. Also die gefühlvolle Szene hat die nicht. Die über die lustigen Szenen sozusagen super funktioniert, sorgt für einige ordentliche Lacher, ist aber eben dieses vorprogrammierte, weil alte Person es macht, ist es lustig. Und deswegen, sie macht das souverän, sie macht das sehr auf ihre eigene Weise charmant, aber absolut nichts, was so großartig in Erinnerung bleiben wird. Zum Beispiel auch eine Frau, die ich gerne lieber in Farbe gesehen hätte als schwarz-weiß, weil sie ein sehr rundes Gesicht hat. Das heißt, sie hat eigentlich nicht profitiert von diesem Schatten. Im Alter kann man ja Schatten und Falten sehen, weil sie noch ein Recht, dadurch, dass sie auch Fleisch an den Backen hat, hat sie halt, wirft sie nicht so viele Falten. Und deswegen bleibt es so. Die gute Lupita macht eigentlich nichts außer rumschreien, weil sie entweder gesteinigt, vergewaltigt, ausgepeitscht oder sonst. Sie hat das gleiche Problem wie die Rolle des Solomon Kane. Sie ist ein Opfer, das leidet.
Aber gut, das kann man ja auch gut inszenieren.
Ein Opfer, das nur leidet. Also erstens kommt sie halt erst zur Hälfte des Films rein, hat keinen Background, sondern ihr Leben ist einfach ziemlich scheiße. Und nur leiden ist tatsächlich... Wenn jemand nur leidet, bleibt uns das nicht so im Kopf. Gutes Beispiel auch wieder für mich, der Film, an den ich halt die ganze Zeit denken musste, als ich es geguckt habe, Schindlers Liste. Der einzige Schauspieler, der dir wirklich aktiv im, oder die Schauspieler, die Rollen von den Juden im KZ, in diesem Arbeitslager, die dir in Erinnerung bleiben, sind die, die tatsächlich auch aktive Momente bekommen. Aktive Momente, wie eben der Itzhak Stern, der da den Buchhalter macht, wie eben einige von denen, die da, von den Mechanikern, die Mütter, die sich teilweise darum kümmern, dass wo die eine Tochter ungesund aussieht und sie sich in den Finger schneiden, um da ein bisschen Blut im Gesicht. Das sind die Szenen, an die du dich erinnerst. Wenn ein Opfer nur leidet, ich kenne auf jeden Fall wenig Opferrollen. Und ich habe ein Problem, wenn jemand nur Opfer ist und nichts aktiv machen kann, dann ist es so, Mensch, Mädel oder Junge, schön kannst du leiden, aber dein Charakter hat damit nur eine einzige Dimension. Das ist mein Problem, dass es nur eine Dimension ist.
Wobei, da muss ich aber auch sagen, aber bei Les Mis war es doch auch so, dass...
Hätte ich auch nie gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Nee, aber da sehe ich jetzt gerade von dem, wie du es erzählst, viele Parallelen zu Anne Hathaway, die ja auch... Also ich meine, die hat natürlich diese ganze Singebene dazu, aber die hat ja auch, weiß nicht, die 5 bis 10 Minuten in dem Film zu sehen und sie leidet eigentlich nur so vor sich hin. Aber die hat diese eine großartige Kameraeinstellung, wo sie extrem viel zeigen kann, weil sie in einem Close-Up 3 Minuten am Stück singt. Fand ich, war auch definitiv für mich eine der stärksten Szenen im Film, aber ist halt auch so, mehr macht sie halt nicht.
Positive aber, muss auch, also auch wenn du die Szene nochmal siehst, wenn du den Film nochmal gucken solltest, Les Mis, weil man gerade Lust hat zu weinen oder was auch immer, während dieses Liedes drückt sie verschiedene Emotionen aus. Das ist auch dem Lied geschuldet. Und dieses Lied hat ja teilweise auch Momente, die in Anführungszeichen einen Hauch von Positivismus haben. Und sie hat ja dieses, sie ist aktiv. Sie, so blöd das ist, sie ist zwar in einer Opferrolle, aber sie könnte einfach so sterben. Und am Ende ist es ja, die Gesellschaft bringt sie um, aber sie macht Dinge, um zu sterben. Sie hat ja die Illusion, dass ich probiere, was zu machen. Am Anfang ist es, dass sie noch in der Dings arbeitet.
Ja, klar, für mich ist es trotzdem einfach ein sehr passiver Charakter, der so vor sich hin
gelebt hat. Es ist auch ein passiver Charakter, es ist auch zu wenig Screentime, um tatsächlich einen Oscar vergeben zu können.
Ist ja auch egal, also weil das, da musste ich einmal gerade dran denken, dass natürlich eine Rolle beschnitten ist, wenn du ein schlechtes Drehbuch hast, aber so von dem, was ich gehört habe, zu der Lupita...
Die bringt dich halt kein einziges Mal zum Weinen. Also es ist, wenn du nicht mit... Du leidest im Sinne von, oh mein Gott, das ist falsch und das sollte nicht sein. Und vielleicht auch ein paar konservativere Menschen oder die seltener sich mit ernsthaften oder heftigen Thematiken auseinandersetzen werden, auch wenn sie dann, Spoiler, von Michael Fassbender vergewaltigt wird. Also es ist unangenehm, aber es erzeugt in dir keine Anteilnahme. Ja. Es ist eigentlich mehr so ein, ist das alles abstoßend. Wenn das eine Qualität ist, für die man Oscars vergeben will, bitteschön,
ich fand's nicht gut. Ja, klar.
Also ich fand's nicht schlecht.
Die Kritik, die du machst, sind aber auch eigentlich was wieder Einstellungskritiken und Drehbuchkritiken. Und ich meine, das ist ja für dich auch das Hauptproblem in dem Film. Aber egal.
Nee, wenn
ich muss auch sagen, also ich bin sehr froh, wenn ich nie wieder mit dir über 12 Years a Slave reden muss.
Wenn eine Rolle nichts hergibt, dann kann der Schauspieler auch nichts dafür. Aber
gut, zu dem Rest. Ja, Jennifer Lawrence ist da.
Jennifer Lawrence hat halt auch nicht so viel Screentime, aber schafft es tatsächlich in jeder einzelnen Szene, in der sie dran ist, etwas zu sagen oder etwas zu Schauspielern, das du nicht erwartest, das heraussticht, trotz dieses Casts. Und deswegen in Anbetracht der Rollen, ich kann jetzt natürlich nichts über Julia Roberts und Sally Hawkins sagen.
Ja.
Deswegen, wenn ich jemanden, von dem ich gesehen habe, aussuchen müsste, kann ich nur guten Gewissens Jennifer Lawrence und selbst die mit Einschränkungen, weil sie nicht so viel Screentime hat. Aber die sie hat, nutzt sie mit Abstand am besten von diesen dreien. Und damit, ich werde mich auch nicht dazu äußern, wer ich glaube, dass es wird, weil mir hier 2 Rollen fehlen und weil ich zwei wirklich
für... Kann dazu gar nichts sagen.
Finde ich Oscar-würdig. Also, ja, finde ich preiswürdig halte.
Gut. Bestes Original-Drehbuch ist für mich eine relativ einfache Entscheidung.
Ja, hier reicht es auch, wenn wir einfach sagen, was dir...
Also, es ist nominiert, ist American Hustle, Blue Jasmine, da das Buyers Club, Her und Nebraska. Und ich muss sagen, von dem, was ich gesehen habe, ist Her für mich definitiv das beste Drehbuch gewesen, was ich gesehen habe. Und das wäre auch eine Kategorie, wo ich sage, das kann er hier gewinnen.
Okay, dann halte ich mich an dich, dass, weil ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht Dallas Buyers Club gut genug sein könnte vom Drehbuch, aber wenn, also einfach, aber auch wegen, ich sag's Problem auch wegen der Thematik. Mein
Problem mit dem Film ist halt auch ein Story-Problem und ein Story-Problem ist für mich ein Drehbuchproblem. Ich kann mir vorstellen, dass Dallas Buyers Club das gewinnen könnte. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch Woody Allen das kriegen würde. Es könnte auch American Hustle werden. Das ist also Originaldrehbuch.
Also du würdest dir wünschen, aber Hör.
Ich würde mir wünschen Hör, weil von dem, was ich gesehen ist es ein Film, wo ich sage, das ist die einzige Kategorie, wo er was gewinnen kann und der Film ist gut genug, dass man ihm eigentlich was geben müsste und er ist drehbuchmäßig definitiv einer der stärksten Filme, die ich gesehen habe.
Also letztes Jahr.
Dieses Jahr. Also 2013. Und frühes 2014.
Gleiches. Hör ist meine absolute Nummer 2. Ich kann halt nur wieder sagen, wenn ich stehe dann auch dazu. American Hustle hat mich so in allen Dimensionen weggehauen, dass ich sagen muss, es ist ein super Drehbuch, das die geschrieben haben. Eben auch von der Art des Storytellings. Aber Hör ist wirklich dicht dahinter. Hör hat eigentlich nur das Problem mit seinem Ende, dass es am Ende Wege sucht, die vielleicht nicht jeden glücklich machen. Wogegen American Hustle ein Ende macht, das tatsächlich so vom Drehbuch so eng gestrickt Sinn auf jeder Ebene macht.
Ja.
Weil Her hat dann halt die Krux, dass das Drehbuch so geschrieben ist, dass es durchaus noch Interpretationsraum gibt und hätte nicht auch das passieren können, weil aber das ist eigentlich auch das Schöne an dem Film, dass er noch so viel offenen Raum hat. Und deswegen, die beiden Filme sind für mich ganz klar die Favoriten und ich wünsche mir, dass es einer dieser beiden Filme wird. Bei dem besten adaptierten Drehbuch zum Abschluss muss ich ganz ehrlich sagen, dass dadurch, dass ich dich kenne, jetzt einfach mal blind sagen würde, ja, von mir aus Before Midnight.
Also ich muss sagen, dafür, dass Before Midnight ohne Umschweife als einer der besten Filme des letzten Jahres gilt, finde ich es unter aller Sau, dass das die einzige Nominierung ist, die er kriegt. Und er ist dafür, also er soll es auch kriegen. Also das ist wirklich die einzige Kategorie, wo ich so richtig roote, weil das war ein toller Film. Natürlich, der Film war konsequent in seiner Reihe. Ich meine, es gab zwei Filme davor. Es ist jetzt nicht so, dass der Film von der Konzeption was groß geändert hat. Deswegen ist adaptiert hier auch gut, weil es ist ja adaptiert oder auf einer Serie aufbauend. Aber es ist immer noch beeindruckend, einen Film zu sehen, in dem nichts passiert, außer dass Leute sich zu unterhalten und du den Film trotzdem genießt und du was aus den Gesprächen mitnimmst und du trotzdem Spannung hast. Und das ist halt was, was diese Richard Linklater und seine beiden Hauptdarsteller schon seit zwei Filmen hervorragend machen. Ja. Und deswegen sage ich mir, ist mir scheiß drauf, wer da noch mit drin ist.
Das ist das, wo du willst, dass es gewinnt.
Soll das kriegen.
Und ich muss auch ganz klar sagen, die anderen kann ich ja alle kategorisch ausschließen, weil ich die alle für ihr schlechtes Drehbuch... Nein, weil ich die ja wirklich weggewischt habe mit der Kritik. Die Hauptkritik ist, ihr seid schlecht erzählt, ihr seid schlecht geschrieben oder mittelmäßig. Also wenn ich sage schlecht, dann geht's um Oscars. Also die Filme haben eine Grundqualität, aber auf dieser Grundqualität sind sie im unteren Mittelfeld anzusiedeln. Und dabei bleibe ich auch von daher... Wenn es Philomena wird, dann scheint das okay zu sein, weil sich zumindest gut mit der Thematik und der wahren Geschichte...
Sagen wir mal, wenn Before Midnight nicht drin wäre, würde ich sagen Philomena. Aber Before Midnight ist exzellent, Philomena ist gut.
Also und hier sehe ich auch ganz klar das, was du beim Originaldrehbuch gesagt hast. Hier ist es wirklich so krass für mich, weil ich den Richard Linklater als Filmemacher sehr interessant finde. Sehr experimenteller Typ, der auf Konventionen pfeift. Und das würde mich für ihn einfach sehr freuen, wenn er für sozusagen in Anführungszeichen vielleicht sogar sein Lebenswerk... Weil es wirklich diese drei Filme sind über so einen Zeitraum.
Ja, aber jeweils 10 Jahre, die sind
also zwischen einem Film. Das ist einfach, das ist fast so wie ein Lebenswerk, Oscar. Und ich würde mich echt für ihn freuen, wenn das damit belohnt wird. Gerade auch genau in der richtigen Kategorie. Das ist nicht dieser, wir schmeißen dir bester Film hinterher, obwohl du hier nichts verloren hast.
Genau,
sondern wirklich für das, was er gemacht hat.
Es ist, würde ich sagen, eine der Kategorien, die am wenigsten politisch aufgeladen ist bei den Oscars. Und deswegen kann ich nur sagen, also bei den Drehbüchern generell, dass ich hoffe, dass hier die Qualität über Politik siegt.
Hab aber Angst zum Abschluss, dass wir das Ganze auf einer negativen Note enden lassen, unsere Prognose, dass es 12 Years a Slave wird.
Ja, ich meine, ich muss sagen, mein Problem ist ja, also ich habe 12 Years a Slave noch nicht gesehen, deswegen ist es natürlich, kann ich dich da nur reden lassen. Ich kann nur sagen, rein politisch gesehen unterstütze ich das natürlich auch, weil aufgrund der Filmsituation, die wir immer noch haben, also nicht nur in Amerika, auch in anderen Ländern. Es ist natürlich schade, dass der Film dann trotzdem doch bei einigen Leuten, deren Kritik ich gelesen habe, nicht so gut angekommen ist, was ja auch schade ist, weil es ist ein Thema, wo man viel auch hätte draus machen können. Aber deswegen ist es für mich nicht so schlimm, wenn der Film viele Awards kriegt, weil ich denke, naja, weißt du, selbst wenn er nicht so perfekt ist, immerhin gibt es eine politische Botschaft. Das ist ja schon mal was, weißt du? Weil ich meine, bei den Oscars geht es nun mal eben leider nicht so viel um die Kreativität oder die Kunst. Leider. Nicht nur was Politik betrifft, sondern auch was generell Prestige betrifft, was aber auch so, guck dir doch die Filme, die nominiert sind, an, davon sind irgendwie 2/3 beschäftigen sich mit Amerika oder stehen für irgendwie den amerikanischen Traum oder die amerikanische Einstellung, wenn man sich jetzt mal so an Captain Phillips, also der amerikanische Hero und so. Und das ist, also schon auf der Ebene sind die Oscars so schwierig. Ne? Und dann denke ich mir halt so, wenn wir schon in diesem ganzen Prestige-Scheiß drin sind, dann gibt's wenigstens den Film, der irgendwie auf ein Problem aufmerksam macht, was da ist. Aber wie gesagt, ich kann das halt auch nur politisch beurteilen und eben nicht kreativ. Und deswegen will ich da jetzt auch gar keine große Diskussion anfangen. Ich wollte das nicht nur
zu äußern. Insgesamt, nee, wir machen ja, also wir finden ja jetzt zum Ende. Wir haben uns ja jetzt durch.
1,5 Stunden später.
Nee, eine gute Stunde. Insgesamt, 2013. Ich habe jetzt zwar noch 1-2 Filme gesehen, die dann gut waren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, 2013 ist kein Jahr, an das ich mich groß erinnern werde. American Hustle hat für mich dieses Jahr gerettet im Sinne von, es gibt einen Film, wo ich sage, du suchst einen Film, warum man auch immer diese Frage stellen sollte, aber wenn mich jemand fragt, Mensch Max, 2013, dann kann ich wirklich guten Gewissens einen Film nennen, eigentlich sogar zwei, weil ich Prisoners noch sehr mochte, wo ich sage, hier sind ein, zwei richtig gute Filme aus dem Jahr, aber insgesamt so die Oscars, also es reizt mich wenig und ansonsten sind das einfach Filme, die großteils, ja, die sind so da, aber keiner dieser Filme hat irgendeinen großen Eindruck hinterlassen bei mir. Und von daher Oscars 2014 streng genommen. Ja, schön, dass ihr jetzt endlich kommt, weil ihr dann auch wieder vorbei seid. Und ich hoffe auf ein reicheres Jahr 2014, dass dann die 2015er Oscars spannender und besonders in der Qualität kondensierter. Ich hatte das Gefühl, wir hatten ein großes Gefälle von verschiedenen Qualitäten. Was du gesagt hast, diese 8, 9 verschiedenen Obst-, Gemüse- und Fleischsorten, die da in einen Topf geworfen wurden und gesagt wurde, hier, jetzt sucht euch eins aus, was das Beste ist. Das fand ich dieses Jahr krasser als sonst. Ich hoffe auch, dass sie wieder weniger Filme nominieren. Von mir aus können sie ja mehr als 5 nominieren, aber wirklich eher so gegen die 7 hin. Hm. Und dann ist gut für mich. Und damit lasse ich jetzt auch mein Mikrofon runterfallen. Und peace out, das war's von mir für unseren Oscar-Cast.
2013 war für mich ein Jahr, das vor allem eigentlich in einem Kino-Genre enttäuschend für mich war, das ich sehr genieße, nämlich den Blockbuster-Film. Und ich gehe einfach gerne ins Kino und gucke mir große Bilder an und starke Bilder an. Da hat Gravity für mich auf alle Fälle nochmal was rausgerissen, was ich nicht gedacht hätte. Aber es war einfach ein Jahr von erwarteten Filmen, die mich unglücklich gemacht haben, richtig unglücklich gemacht haben. Sei es der neueste Stirb langsam, sei es, weiß ich nicht, ein, zwei Comic-Verfilmungen. Es gab so ein paar Filme, die waren okay. Es gab ein paar Filme, wo ich dachte, die waren richtig gut. Aber es gab einen Film, der war okay, das war Wolverine. Es gab einen Film, der war richtig gut, das war Catching Fire. Und ansonsten war alles scheiße.
Naja, Iron Man 3 fandst du noch gut.
Iron Man 3, stimmt. Iron Man 3 war auch gut, okay, gut. Ja, und das Ding ist, die Oscars, es ist ein Jahr, wo ich emotional am wenigsten investiert war in den Oscars. Es ist ein Jahr, wo ich auch am wenigsten gehypt war auf Filme, auf den Oscars. Da war ich letztes Jahr, also ich meine, ich gucke die Oscars jetzt wirklich seit Jahren regelmäßig. Es war wirklich das emotionsloseste Jahr, was ich bisher hatte. Was ich schade finde, was aber wirklich auch einfach daran liegt, dass wir uns einfach, ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in so einer Scharnierphase, was das Kino betrifft. Zumindest justiert sich das große Kino gerade irgendwie neu, weil sie alle überfordert sind mit der ganzen Technik, mit den ganzen tollen Bildern. Und ich hoffe sehr, dass 2014 das Jahr ist, in dem sie endlich den Weg finden und wir möglichst wenig Dokumentar-Style-Filme und wahre Geschichten sehen und wieder einfach mehr Originalgeschichten. Leute, die wirklich mit Herzblut auch Blockbuster machen, nicht nur um Geld zu verdienen. Ich meine, bei nicht nur Comic-Verfilmungen, die okay sind, sondern mal wieder so einen richtigen Actionfilm. Und auch einfach wirklich wieder mehr kleinere Filme, die, wenn du sie siehst, dir wirklich die Augen öffnen und die dich emotional berühren und die dir das Leid der Welt zeigen und dich dazu animieren, die Welt ändern zu wollen und eben nicht nur, dass du da sitzen denkst.
Oder halt einfach ein richtig guter Mindfuck sind. Dagegen habe ich
auch nicht. Oder ein richtig guter Mindfuck, aber Filme, die ein Statement setzen.
Ja, und in das irgendeiner fehlt. Weise, ja.
2013 war ein statementloses Jahr, kann man sagen.
Wunderschönes Schlusswort. Anni, es hat wie immer Spaß gemacht.
Ja, Max, es ist mir eine Freude. Ich muss trotzdem nochmal sagen, ich bin sehr froh, wenn wir nie wieder über 12 Years a Slave reden müssen.
Das ist okay, der Film ist jetzt ab Montag.
Ach so, und wir twittern.
Ja, wir twittern natürlich. Wir werden das auch nochmal twittern, dass wir twittern werden. In der Oscar-Nacht. In der Oscar-Nacht.
Und, also zumindest ich twittere, wenn Max wach ist, twittert er auch.
Ein letztes Mal werden wir dann halt doch nochmal über 12 Years a Slave reden.
Ja, aber nicht mehr so die miteinander, sondern mehr drüber.
Ja, nee, wenn der den Oscar bekommt, dann schreie ich und die anderen so, oh, jetzt stell dich nicht so an.
Ja, und dann ist die ganze Gemeinschaft unglücklich.
Bis Sonntag, also für die Nachtschwärmer unter euch, die montags nicht arbeiten müssen.
Oder sich freigenommen haben. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die das gemacht haben.
Oder solche... Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, als mit uns zu twittern oder unsere Tweets zumindest wahrzunehmen. Trotz aller Kritik freue ich mich, weil das erste Mal wird, dass ich so eine Oscar-Nacht mitmache. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.